Guten Morgen. Ich predige heute Morgen über Hebräer 13, Vers 20 und 21. Das ist der Schluss des Hebräerbriefes. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese es gerade noch einmal vor, Hebräer 13, 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. In der Bibel gibt es ungefähr 300 Namen für Gott. Ich nehme an, Sie kennen mindestens 10 davon. Ich will ein paar sagen, die Sie auch kennen. Er ist der Vater, ist der Friedefürst, er ist der Felsen oder wie es hier dann auch heißt, er ist der Hirte. Jedes Mal, wenn Sie so einen Namen aussprechen, sagen Sie auch etwas über Ihre Beziehung zu Gott. Wenn Sie sagen, er ist der Vater, dann heißt es, ich bin sein Kind. Wenn Sie sagen, er ist die Burg, dann bin ich ein Schutzbefohlener in dieser Burg, von Gott bewahrt. Wenn Sie sagen, er ist der Hirte, dann sind Sie bildlich gesprochen das Schaf. Wobei ein Schaf im Deutschen ein Schimpfwort ist, du Schaf. Aber in der Bibel ist das wertfrei gebraucht. Da ist ein Schaf einfach ein schutzbefohlenes Tier, das sich nicht selber verteidigen kann, das ein Hirten, ein Führer braucht, der zeigt, wo es lang geht, der auch gegebenenfalls gegen Feinde eintritt. Ja, so ein Schaf ist also wehrlos. Außerdem sortiert der Hirte vorher schon mal auf der Weide, guckt, ob da giftige Kräuter sind, die er vorher ausreißt, damit diesem Schaf nichts passiert. Das Bild des Schafes, also ein Bild für den Menschen, und das Bild des Hirten, ein Bild für Gott. In Hesekiel heißt es mal von Gott oder von Jesus, Hesekiel 34, 16, auch einer der berühmten Verse 16, so wie Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da heißt es von diesem Hirten Gott, ich will das Verlorene suchen und das Schwache will ich stärken, das Gebrochene verbinden, das Kräftige und Fette behüten. Das heißt, er kümmert sich um diese Schafe und setzt sich ein. Im Alten Testament gab es ganz viele Volksführer, die vorher Hirten waren. Zum Beispiel der Mose, er war eigentlich als Staatsdiener groß geworden, aber dann war er 40 Jahre lang Hirte in Midian und hat sich vorbereitet mit vierbeinigen Schafen dann, um später die zweibeinigen Schafe durch die Wüste zu führen, das heißt das Volk Israel. Der David war Hirte gewesen, er lernte mit Menschen umzugehen durch den Umgang mit diesen Tieren. Er lernte auch zu kämpfen gegen Feinde, um diese Schafe zu bewahren, dann später sein Volk zu bewahren. Ein Prophet Amos war ein Hirte und sicher noch viele mehr. Ja, Jesus ist auch heute bereit, gegen Feinde zu kämpfen. Und der eine Feind, den er wirklich erfolgreich bekämpft hat, war die Sünde, ein zweiter der Teufel und ein dritter den Tod. Die Sünde, ich nehme an, brauche ich nicht erklären, jeder kann das in seinem Leben studieren, was das ist, wie sich das auswirkt. Die Sünde ist etwas, was von Gott trennt. Ja, wenn Sie eine Elektroleitung haben, ob Sie jetzt den Stecker rausziehen oder ob Sie da noch einen Meter von abschneiden, spielt keine Rolle. Solange da kein Strom fließt, ist die Leitung tot. So ist Ihre Leitung zu Gott von Geburt an tot. Der Stecker ist nicht drin. Und das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, von Geburt an haben sie Gott nicht im Herzen. Und Jesus ist gestorben für uns, um ein Opfer für Sünde zu bringen. Im Alten Testament gab es Tieropfer. Es mussten fehlerfreie Tiere sein. Aber durch die wurde Sünde nur bedeckt, nicht vergeben. Nur durch ein vollkommenes Opfer, in diesem Fall auch eines Menschen, würde diese Sünde vergeben. Vollkommene Menschen gab es aber nicht. Die einzige Ausnahme, Jesus, und er hat sein Leben dann hingegeben, sein Blut vergossen, damit ein vollkommenes Opfer da wäre, sodass der Gerichtszorn Gottes weg ist und Gott sagt, ich bin jetzt versöhnt mit euch und deshalb bereit, euch anzunehmen. Und jetzt könnt ihr bildlich gesprochen den Stecker wieder in die Dose stecken, wenn ihr mich kennenlernt. Er hat also die Sünde überwunden, das, was uns von Gott trennt und Verbindung ermöglicht. Daher heißt es, dass wir Frieden haben mit Gott. Gott ist auf sie nicht mehr zornig. Der steht nicht mit dem Knüppel hinter ihnen, bei jedem Fehler schlägt er drauf, sondern er sagt, nein, im Gegenteil, ich nehme dich an. Ja, interessant ist bei diesem Hirten, Jesus, der Hirte, der sein Leben gab, die Frage, ob sie diesen Hirtendienst in ihrem Leben selber schon mal erfahren haben, dass sie spürten bei Kleinigkeiten, Gott weiß ganz genau, wo ich bin, er weiß ganz genau, was mir jetzt gerade gut tut, er hat mir ganz genau zur richtigen Zeit die richtigen Leute über den Weg geschickt, die mir weitergeholfen haben oder mich ermutigt haben oder irgendwie vielleicht ein Bibelwort mitgaben. Der Hirtendienst, aber ein Hirte, der sein Leben selber gibt. Er hat die Sünde überwunden, zwischen ihnen und Gott steht nichts mehr. Er hat den Teufel überwunden, der hatte die Macht über Menschen durch die Sünde der Menschen. Und wenn die Sünde jetzt vergeben wird, hat der Teufel seine Macht verloren. Natürlich kann er sie noch angreifen bis zum Ende ihres Lebens auf der Ebene des Körpers, der Seele, des Geistes, der Beziehung, des Besitzes. Kann er sie angreifen, aber letztlich hat er keine Macht mehr. Er kann ihr Leben nicht in die falsche Richtung der Ewigkeit bringen, wenn sie zu Jesus gehören. Ja, dann hat er den Tod überwunden, nicht durch Reanimation, dass er wieder ins Leben zurückgepumpt wurde, dass das Herz wieder aktiviert wurde, auch nicht durch Spiritismus, so nach dem Motto, wie ein Vogelsberger Kollege mir das mal sagte, wenn er jemand beerdigt, rufen dann 3-4 Tage später irgendjemand die Angehörigen an, wollen Sie Ihren Mann nochmal sprechen? Was dann auch funktioniert. Das heißt, den Verstorbenen wieder zu sprechen. Übrigens interessant, wenn jemand mit Jesus gestorben ist, wenn er im Paradies ist, kann man ihn nicht widersprechen. Auch im Spiritismus nicht. Der ist außen vor und nicht mehr zu erreichen. Die Leute, die man dann also noch sprechen kann, sind alles nur Leute, die ohne Jesus in die Ewigkeit gegangen sind. Die kann man auf diese oder jene Weise schon an die Leine bekommen und sprechen. Ja, den Tod überwunden, also nicht durch Spiritismus, nicht durch Reanimation, nicht durch die Lehre von der Wiedergeburt nach dem Motto, wir kommen alle wieder, mal als Pflanze, mal als Tier, mal als Mensch, sondern durch eine Auferstehung hat er den Tod überwunden. Und das ist ja interessant, zurzeit ist es ja üblich, dass sich Menschen so wie lebende Granaten selber in die Luft sprengen und dann noch ein paar mit in den Tod hinein sprengen. Oder wenn das nicht ausreicht, nimmt man einen ganzen Tanklastwagen mit Flüssiggas, um da eine Synagoge in die Luft zu sprengen. Inzwischen sind schon 10 dieser Opfer gestorben und einige schweben noch in Todesgefahr. Sondern Jesus hat die Fesseln des Todes gesprengt. Das ist ja was ganz anderes, ob ich Leute in den Tod sprenge oder ob ich die Fesseln des Todes sprenge in seiner Auferstehung. Von ihm heißt es, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, ich habe der Zutritt, ich bin der Herr. Und da ist die Rede von einem ewigen Bund, also nicht so einer UNO-Resolution mit ein paar guten Wünschen drin, nicht von irgendeinem Wahlversprechen von jemand, der Macht gewinnen möchte, sondern etwas, was ewig gilt. Nicht nur, solange das Gedächtnis reicht, sondern immer. Und das ist sicher sehr schön. Einen ewigen Friedensbund bietet er uns an, und zwar als Geschenk. Einige Konfirmanden, die durften so Fragen auf ihren Gottesdienstbericht schreiben und da fragte jemand, was ist eigentlich die richtige Religion? Gute Frage, wenn ich die heute weitergeben würde an Sie, hätten Sie jetzt wahrscheinlich 1-2 Stunden Gesprächsstoff, je nachdem. Was ist die richtige Religion? Und da habe ich Ihnen 3 Antworten gegeben, Punkte zum Nachdenken, man kann viel mehr Punkte erwähnen. Der erste war der Religionsstifter. Nur Jesus hat gesagt, ich bin ohne Sünde. Das hat kein anderer behauptet, weder Buddha noch Konfuzius noch Mohammed. Nur er hat es gesagt und wir haben nicht gelesen, dass ihm jemand dann bewiesen hätte, dass es nicht stimmt. Das war der erste Punkt der Religionsstifter. Der zweite, nur in der Bibel gibt es Prophetie. In den anderen Büchern gibt es auch viele Aussagen, auch solche, die vielleicht in dem oder jenem Sinne in die Zukunft weisen, aber eine Prophetie, wo man also dann das Geschichtsbuch daneben legen kann und sagen, hier steht drin, das soll so kommen und hier steht die Antwort, es kam so, gibt es nur in der Bibel. Klar, weil Gottes Wort die Wahrheit ist, kann es auch über Jahrhunderte hinaus weiterwirken, bis es eintrifft. Und das Dritte, also erste war der Religionsstifter, die Person, das Zweite die Prophetie und das Dritte die Frage, wie geht so eine Religion mit der Frage der Schuld um? Welche Lösung bieten sie da an? Schuldig wird jeder, das spüren wir alle. Und die einen sagen eben, du musst versuchen, fehlerfrei zu leben, zum Beispiel der Hinduismus. Denn dann wirst du das nächste Mal in einer höheren Kaste geboren und irgendwann kannst du dann mal ganz aussteigen. Versuchen Sie mal, fehlerfrei zu leben. Vielleicht klappt das einen halben Tag, vielleicht auch einen Tag, aber länger mit Sicherheit nicht. Dann geht es wieder weiter, auch mit Fehlern in Ihrem oder in meinem Leben. Während die Bibel sagt, wir klären dieses Problem durch Vergebung. Es ist ein Geschenk. Vergebung ist etwas, wofür ich nichts tun kann, außer es dankbar anzunehmen. Als meine Frau und ich heirateten, da waren wir gerade auch vorher bei der Hochzeit eines Freundes in diesem Zusammenhang und trafen wiederum andere, die auch vor einiger Zeit geheiratet hatten, die wir mochten, aber woanders wohnten. Und da sagte der junge Mann, ich wüsste gar nicht, wie meine Ehe aussehen würde ohne die Vergebung. Und da dachte ich, naja, so schlecht kann die doch eigentlich gar nicht sein, dass der jetzt von Vergebung reden muss, jung verliebt, jung verheiratet. Aber ich finde das eben das Schöne, wo Vergebung ist, taucht Frieden auf. Und das hat er in dieser Stelle dann für sich und seine Frau bezeugt. Friede ist also ein Geschenk, etwas, was Gott schenkt und es ist an die Gegenwart von Jesus gebunden. Nur in Jesus vergibt Gott. Und damit wird auch Schuld erlassen. Gerade die letzten Tage wurde ja Russland eine Riesenschuld erlassen von unserem Bundeskanzler, ich weiß nicht mehr genau, vor 8 Millionen Euro oder so in dieser Größenordnung. Wahrscheinlich hätten sie das sowieso nie zurückgezahlt. Und ob sie die jetzige Summe, die dann vereinbart ist, irgendwann zurückzahlen werden, das wird sich zeigen. Aber wenn Gott Schulden erlässt, ist das nicht so nach dem Motto, na, die werden das sowieso nie zurückzahlen, sondern dann nach dem Motto, es ist bezahlt. Denn als Jesus mit den Worten am Kreuz starb, es ist vollbracht, war das die Formulierung, die damals unter bezahlten Rechnungen stand. Es ist vollbracht. Das heißt, ich habe die Rechnung bezahlt für eure Schuld und egal, was da noch draufgeschrieben wird auf diesen Zettel, es ist alles schon bezahlt durch die Hingabe meines Lebens. Ja, das ist sicher etwas sehr Schönes und wenn Menschen sich untereinander vergeben können, ist das sicher auch sehr schön und ein Geschenk des Friedens. Unsere Frage ist natürlich, wir suchen immer Anerkennung. Das heißt, ich suche die Anerkennung meiner Umgebung, sprich ich suche den Frieden mit meiner Umgebung. Nur, dass meine Umgebung nicht immer derselben Meinung ist wie ich. Ja, die einen suchen eine scharfe Lösung, die andere eine sanfte. Nehmen wir das Beispiel von Jesus. Als er auftrat, kam seine Familie an und sagte, wir würden dich gerne nach Hause holen, denn irgendwo, heute würde man sagen, bist du durchgeknallt. Du blamierst uns. Ich habe gerade eine Bitte an euch. Hallo, wenn ihr euch bitte dann nachher wieder weiter unterhaltet, wäre das schön. Ja, also sie wollten ihn gerne nach Hause holen und wenn er danach gegeben hätte, wenn er also den Frieden mit seiner Familie gesucht hätte, wäre er jetzt nach Hause gegangen und wäre niemals unser Erlöser geworden. Später, als er seine Jünger dann vorbereitet hat auf seinen Tod am Kreuz, sagte der Petrus, das soll dir ja nicht geschehen. Also der Rat eines Freundes, lass die Finger davon, sieh zu, dass du nicht nach Jerusalem gehst, dann wirst du auch nicht umgebracht. Hätte er also den Frieden mit seinem Freund gesucht, hätte er uns nie erlöst am Kreuz. Aber er sagte diesem lieben Freund, weiche von mir, Satan. Das heißt, er hörte in der Stimme des Freundes die Stimme Satans und dem wollte er nicht folgen. Ja, dann war das ja immerhin schon peinlich genug, als er dann hingerichtet wurde. Gut, erstmal die Frommen seiner Zeit waren sowieso gegen ihn. Wenn er also die Übereinstimmung mit dem religiösen Establishment gesucht hätte, hätte er auch einen ganz anderen Weg gewählt. Und als er dann den Weg zum Kreuz ging, sah er ja ziemlich kläglich aus. Und dann noch zu behaupten, ich habe also Frieden mit Gott, wenn er da so geprügelt wird und nichts dagegen tut. Und ich bin der Sohn Gottes, das fällt schon ziemlich schwer zu glauben. Und trotzdem war er im Tod nicht am Ende, sondern am Ziel. Ja, also ganz interessant, wenn wir nur die Übereinstimmung mit der Umgebung suchen, haben wir Ruhe mit der Umgebung, aber nicht den Frieden Gottes. Der Friede Gottes ist Übereinstimmung mit ihm. Und interessant ist, dass Gott sogar mit seinem Volk Israel, in dem es ja wirklich heute jeden Tag knallt, auf vielen Schienen, zu einem Friedensprozess kommen wird, spätestens in diesem tausendjährigen Friedensreich. Und da sagt die Bibel, Jeremia 31, Sacharja 13, ich werde die Schuld abwaschen von euch, ich werde euch ein neues Herz geben und mein Wort in euer Herz legen. Da steht also nicht, ihr sollt, ihr sollt, ihr sollt, sondern es steht, ich werde, ich werde, ich werde. Das heißt, Gott weiß, was er tun wird und was er dann auch erreicht. Und ich denke, das ist sicher auch wichtig für ihr und mein Leben, dass er in uns das erreicht, was er plant. Wobei das nicht heißt, dass es immer ein Leben ist auf einer Wiese mit einem Gänseblümchen im Mund, die Sonne scheint, die Lerchen singen. Meistens kommt dann irgendwann ein Bulle angerannt und man schaut, wo ist der nächste Baum, um sich zu verstecken. Das heißt, ein Leben, das nur in Harmonie in dieser Weise verläuft, ist sicher kaum zu kriegen, aber Gott führt weiter und hindurch. Es gibt eine Geschichte, die viele von uns kennen, von einem Bambus, die ist eine erfundene Geschichte, wo der Herr eines Gartens zu einem wunderbaren Bambusbusch oder Baum kommt und sagt, du bist der Schönste im ganzen Garten, und er freut sich. Und dann sagt er, ich muss dir leider jetzt die Krone abschneiden. Und der Bambus ist ziemlich betrübt. Ja, und jetzt muss ich auch noch deine Äste absägen. Und der Bambus ist weiter betrübt. Und jetzt muss ich auch noch die ganzen Blätter darunter nehmen. Und als letztes muss ich noch deine Stängel zersägen und halbe draus machen. Und dann hat er die benutzt, um seinen Garten zu bewässern. Ein Christ kann von Gott in dieser Weise zerbrochen werden, was sicher unangenehm ist, aber Gottes Plan entsprechen kann, damit er zu einem Segenskanal wird für das, was Gott durch ihn erreichen möchte. Ich nehme an, dass die meisten unter uns, wenn sie Jesus kennen, schon gespürt haben, wo Gott durch ihr Leben hindurch etwas wirken konnte an anderen, wo sie sozusagen so ein Segenskanal waren. Das ist immer überraschend, aber auch irgendwo beglückend. Aber Gott wirkt da weiter. Meine Frau, als wir jung verheiratet waren, sie war Lehrerin gewesen und dann das erste Kind kam, hat sie ihre Stelle gekündigt. Wir haben ja 3 Kinder, zwischen junge Erwachsene, damals waren sie ziemlich dicht zusammen, also 3 kleine Kinder. Und wir haben uns dann oft unterhalten über die Frage der Kinder. In der Schule ist es doch viel interessanter mit fremden Kindern, viel mehr Anerkennung zu Hause, 3 Kinder, die nicht sagen, Mutter, das hast du großartig gemacht, sondern die einfach ihre Bedürfnisse haben und die ausdrücken. Und dann war die Frage, ja, wo kommt jetzt so die Wertschätzung her? Da haben wir uns oft über diesen Vers unterhalten, Kolosser 3, Vers 23. Da heißt es, was immer ihr tut, daran arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Das heißt jetzt nicht nur eine Arbeit für die Kinder, die man da sieht, oder für den Ehemann, sondern für den Herrn. Und dann ist es eigentlich egal, ob das zu Hause ist oder in der Schule ist. Gilt sicher auch für die Gemeinde. Ich meine, wir machen im Moment so eine etwas unruhige Phase durch. Manche überlegt, wie arbeite ich damit? Soll ich das nicht? Die Frage, für wen arbeitet der Einzelne? Für eine Gemeinde, für Personen oder für den Herrn? Kolosser 3, 23 steht, was immer ihr tut, daran arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Also interessant, die Frage der Ausrichtung, der Motive zu prüfen im Leben. Ich nehme an, Sie kennen einen Kompass, Sie kennen auch ein Radarsystem. Ein Kompass zeigt die Richtung, aber er warnt nicht vor Hindernissen. Ein Radarsystem warnt vor Hindernissen, aber es zeigt keine Richtung. Insofern ist es bei Gott gut, wenn beides zusammenkommt, wenn sozusagen die Grundrichtung da ist, er dann aber auch zeigt, oh, da kommt ein Hindernis, da musst du irgendwie sehen, wie du da rumherum und weiterkommst. Interessant ist hier das Wort von Gott, da heißt es, er möge euch tüchtig machen in allem Guten. Es gibt Ältere unter uns, die haben vielleicht früher mal ein Wehrertüchtigungslager mitgemacht, wo man so trainiert und Bodybuilding würde man heute sagen und dann vielleicht schon ein bisschen schießen und marschieren und Drill und Kommando. Wir müssen uns nicht ertüchtigen, sondern hier steht, Gott möge euch tüchtig machen. Steht das griechische Wort poiein und das wird später von Gott selber verwendet, dass er das schafft. Also interessant ist, dass Gott Frieden schaffen möchte, dass Gott ertüchtigt, um das Richtige zu tun und dabei persönlich führt. Sagte gerade jemand vor kurzem, es ist schön zu wissen, wenn ich an der richtigen Stelle stehe und dann auch das tue, von dem mir klar ist, das möchte Gott von mir oder durch mich. Ja, eine Beziehung ist also Gott zu gefallen, das Ganze soll ihm wohl gefallen. Wenn Sie an die Geburtsgeschichte denken, da sangen die Engel vom Himmel, Friede auf Erden an den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und er hat nur an den Menschen wohlgefallen, in deren Leben sein Sohn gegenwärtig ist. Jesus ist ja eine Geistperson, die bereit ist, in uns zu leben. Und dort, wo sein Sohn ist, da gefällt dieses Leben Gott wohl. Nicht, weil es fehlerfrei ist, sondern weil es in Verbindung steht mit seinem Sohn, der Gott gefällt. Ja, natürlich möchte dieser Sohn sein Leben auch entfalten durch Sie und mich hindurch. Und das hat sicher einen langen Weg und eher einen langen Atem. Ein Gebet könnte sein, Psalm 139, da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Einfach auch vor Gott offenbart zu werden, damit er zeigt, was er verändern möchte, was er wegnimmt, was er hinzufügt, was er betont, damit seine Ehre deutlich wird. Mein Einstieg war die Frage, welche Namen Gottes Sie kennen. Jeder Name sagt auch etwas über die Beziehung aus. Ja, der Vater, das Kind, die Burg, der Beschützte, der Hirte, das Schaf, was einen Führer braucht. Jesus schenkt uns Frieden, den wir nicht erarbeiten, nicht so eine Friedensbewegung, sondern Friede in einer Person, die uns versöhnt hat mit Gott und damit die Sünde überwindet, den Teufel überwindet und den Tod ausgehebelt hat durch die Auferstehung. Und das Schöne ist, dass Gott selber das schaffen möchte in Ihnen und in mir, was ihm gefällt. Also nicht einer, der mit der Peitsche dahinter steht und immer draufschlägt, sondern einer, der sagt, es geht weiter und ich bin mit meiner Arbeit noch nicht fertig, aber ich komme mit dir zum Ziel. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieser Friedefürst bist, dieser große Hirte und auch der gute Hirte für jeden von uns. Schenke du ein wachsendes Vertrauen. Hab Dank für deine Arbeit an uns allen und dass du sie weiterführst. Amen.